2024 ist ein großes Jahr mit wichtigen internationalen Wettkämpfen für den Parasport. Und wir nutzen den Moment, um ein bisschen hinter die Kulissen des deutschen Behindertensports zu schauen. Gemeinsam wollen wir auf die Erfolge blicken, aber auch darüber sprechen, was sich verändern muss, um den Behindertensport in Deutschland für die Zukunft noch erfolgreicher aufzustellen. Inklusion darf aber beim Sport nicht Halt machen, so viel ist klar. Sie muss Alltag, insbesondere Berufsalltag sein. Deshalb werden wir in dieser Folge von Richtig Zugehört auch über die wichtigen Fragen sprechen, die Inklusion an Unternehmen stellt und was Kolleginnen ohne Behinderung tun können, um zu einem inklusiven Arbeitsumfeld beizutragen. Als Gesprächspartner darf ich heute begrüßen Marie Bärwinkel, Kommunikationsexpertin beim Deutschen Behindertensportverband DBS, Nora Schratz, ehemalige Para-Basketballerin und Personalsachbearbeiterin bei der KfW, Luisa Struck, Inklusionsmanagerin bei der KfW, sowie Jochen Wollmert, mehrfacher Paralympicsieger im Paratischtennis. Herzlich willkommen. Die Aufmerksamkeit rund um den Behindertensport hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Auch als Laie kann ich zum Beispiel beobachten, wie internationale Wettkämpfe inzwischen nachweislich mehr Aufmerksamkeit bekommen als noch vielleicht vor 20 Jahren. Marie, du bist Kommunikationsexpertin beim DBS. Wie erklärst du dir diese Entwicklung?
Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Diese Entwicklung erklären wir uns in erster Linie einfach durch die faszinierenden Leistungen und beeindruckenden Geschichten, die die ParasportlerInnen jeden Tag erzählen und damit die Menschen einfach in den Bann ziehen. Man kann merken, dass das Interesse steigt und dass das Thema zunehmend an Relevanz gewinnt. Dabei sind vor allem die Paralympics ein wichtiger Motor, denn zum Beispiel die Spiele 2012 in London waren da ein Meilenstein oder auch die Spiele zuletzt in Paris, wo zum Beispiel der Parasport erstmals in der Primetime zu sehen war. Aber auch gesellschaftlich kann man sagen, dass Menschen mit Behinderung immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken, was wir zum Beispiel auch auf die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention vor 15 Jahren zurückführen. Es wird einfach mehr Wert darauf gelegt, dass die Rechte von Menschen mit Behinderung wirklich beachtet und auch durchgesetzt werden. Man kann also sagen, dass Menschen mit Behinderung endlich mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken, aber wir sehen auch weiterhin noch Handlungsbedarf und wollen uns auch noch nicht zurücklehnen.
Wir haben heute in der Folge tatsächlich zwei Sportler zu Gast, die diesen Trubel um ihre Person, aber auch um den Sport hautnah miterleben durften. Jochen, du hast unter anderem 2012 Gold im Paratischtennis in London gewonnen. Kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen, wie es sich anfühlt, bei einem internationalen Wettkampf ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen?
Ja, kann ich gerne. Danke auch für die Einladung von mir aus und ein Hallo an alle. Generell ist es einfach ein unbeschreibliches Gefühl, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Überhaupt das Podest zu erklimmen, ist eine tolle Sache. Was mir halt auch viel gegeben hat, war einfach auch gerade in London die Zuschauer, die ja nun eher ihren englischen Landsmann unterstützt haben, dann aber bei der Siegerehrung auch für mich als Deutschen dann halt auch applaudiert haben. Und das hat mir halt auch ganz viel gegeben halt so. Ne? Was für mich halt auch total schön war, war schon überhaupt dieser Einzug überhaupt in dieses Finale. 2012 war es tatsächlich ja noch so, dass wir noch auch um Bronze spielen mussten. Also das heißt, wenn man das Halbfinale verloren hatte, ist dir noch keine Medaille in dem Sinne sicher. Dadurch, dass ich das Finale tatsächlich erreicht habe, war mir eine Medaille sicher. Und deswegen war das für mich schon, das Finale zu erreichen, schon ein unbeschreibliches Gefühl. Und das hat sich dann natürlich mit dem Sieg dann nochmal fortgesetzt.
Jochen, Athleten sind naturgemäß ehrgeiziger als Durchschnittsmenschen. Wie schafft man es aus deiner Sicht, sich überhaupt in so einem kompetitiven Umfeld durchzusetzen?
Und das liegt viel daran, wie man tatsächlich so sein Spielsystem jetzt hier bei mir natürlich im Tischtennis auch aufbaut. Meine Stärke war es immer und auch meine Intention, dass ich versucht habe, meine Gegner tatsächlich unter Druck zu setzen. Heißt, ich habe nicht reagiert, sondern agiert, somit ich dann halt auch das Heft tatsächlich in der Hand habe, um halt selber das Spiel zu steuern. Das klappt natürlich auch nicht immer. In den großen Wettbewerben, jetzt insbesondere bei Paralympics und auch bei Weltmeisterschaften, aber auch bei Europameisterschaften, hat es relativ häufig geklappt. Aber wenn man natürlich selber auch Fehler macht, dann profitiert natürlich der Gegner auch davon. Aber es war für mich immer wichtig, dass ich selber halt, ich sag jetzt mal, nach vorne spiele, mein Spiel versuche durchzubringen, damit der Gegner halt tatsächlich nur reagieren kann. Dann haben wir Sportler, glaube ich, Ziele und meist auch ein gutes Zeitmanagement. Das hilft, finde ich, jedem, insbesondere für sein normales Leben, für Familie, aber auch natürlich für den Beruf. Und was ganz wichtig ist, dabei helfen natürlich auch Niederlagen, weil auch die Niederlagen einen dann stärker wieder zurückkommen lassen, um halt dann auch in Situationen, die dann vielleicht im Beruf oder auch in der Familie vielleicht mal nicht ganz so glatt laufen, dann einfach zu wissen, wie man damit umgehen kann.
Jetzt haben wir schon über die Erfolge bei den Paralympics gesprochen und auch, wie du mit Niederlagen umgehst. Ich habe dich jetzt noch gar nicht gefragt, wie du überhaupt zum Tischtennis gekommen bist. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, das war ein bisschen kurios. Ich habe ja tatsächlich Tischtennis erst mit 17 angefangen, im Verein zu spielen. Habe natürlich vorher, wie man das halt immer so macht, in der Schule mal gespielt, im Urlaub mal, auch mit meinem Vater mir einige Niederlagen eingeholt, weil der damals natürlich einfach noch besser war. Und ein Klassenkamerad hatte mich dann damals gefragt, so, da war ich, wie gesagt, so gerade 17, ob ich nicht Interesse hätte, tatsächlich in einem Verein zu spielen, weil denen halt irgendwie zwei Leute weggebrochen sind und die brauchen immer eine Vierermannschaft, hatten jetzt nur noch drei. Also brauchten sie einen und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich versuche das mal. Und ja, mir hat es generell Spaß gemacht. Ich habe aber dann nur ein halbes Jahr Jugend gespielt. Im Tischtennis ist es tatsächlich damals so gewesen, dass du eigentlich nur in der Jugend auch Trainer hattest. Ne? Du musstest dir sonst so eigentlich alles selber beibringen, insbesondere dann im Herrenbereich. Und trotz alledem hat irgendwie dazu geführt, dass ich halt besser geworden bin und mich dann natürlich auch vielleicht für andere Sachen interessiert habe, insbesondere dann so, wie sieht denn Tischtennis im Behindertensport aus? Das war natürlich, ich sag mal, 1985 noch ein bisschen anders. Google gab es da noch nicht. Man musste noch das normale Telefonbuch tatsächlich aufschlagen, um irgendwelche Leute zu recherchieren, die vielleicht irgendwas mit Behindertensport zu tun hatten. Und ich habe dann irgendwann so nach einem halben Jahr habe ich dann, glaube ich, irgendwie mal tatsächlich einen getroffen oder einen ansprechen können, der mir dann helfen konnte und war dann 1987 dann bei meiner ersten deutschen Meisterschaft, wo ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Vierter geworden bin, was aber für meine erste Meisterschaft natürlich auch nicht so schlecht war, es trotzdem allerdings natürlich den Ehrgeiz in mir geweckt habe, da vielleicht mal auf dem Treppchen zu stehen. Und dann kam es so, dass ich halt dann über 88 mit dem zweiten Platz und 89 dann mit dem ersten deutschen Meistertitel damals in Hamburg dann auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden habe und dann auch zur EM nominiert worden bin. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Und was natürlich für jeden Sportler halt das Größte ist, sind halt entweder die Olympischen Spiele für die Menschen ohne Handicap oder für uns halt natürlich die Paralympics. Und deswegen musste es natürlich auch 92 dann erstmalig dann Barcelona sein.
Nora, du hast jahrelang Basketball gespielt und warst von 2015 bis 2019 sogar Bundestrainerin für die U25-Mannschaft. Die Popularität von Basketball hat in Deutschland insgesamt in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Warum hast du dich damals für die Sportart entschieden?
Man muss erst mal sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es ganz wenige Teamsportarten und ich komme aus einer Fußballerfamilie, so dass für mich auf jeden Fall, ich wollte Sport machen und zwar klar, es muss dann Teamsport sein. Und so kam ich ein bisschen zum Rollstuhlbasketball. Zu dieser Zeit war auch Frankfurt ein sehr erfolgreicher Verein und verschiedene Arten von Behinderungen einen Sportart betreiben können. Ja, und die Faszination war halt dann sofort auch da, wie ich das erste Mal gesehen habe.
In einem Team oder einzeln, alle Athleten treten an, um zu gewinnen. Aber wenn man sich die Berichterstattung rund um Para-Wettkämpfe genauer anschaut, dann hat man manchmal den Eindruck, dass Para-Athleten als übermenschlich dargestellt werden. Marie, warum ist der Sprachgebrauch so wichtig und wo muss da in der Gesellschaft insgesamt noch ein Umdenken stattfinden?
Ja, der Sprachgebrauch ist immens wichtig, denn damit und dadurch erzählen wir die Geschichten rund um die Athletinnen und Athleten und präsentieren sie in der Öffentlichkeit. Und auch wenn die Parasportlerinnen und Sportler sicherlich keine Übermenschen sind, sind es doch Menschen mit besonderen Geschichten, die uns inspirieren und uns faszinieren. Man sieht also, es ist ein schmaler Grat, den man da wandert, denn natürlich will man diese ganz besonderen Leistungen hervorheben, aber man möchte die Menschen eben auch nicht auf ihre Behinderungen reduzieren. Denn es sind auch einfach Leistungssportlerinnen, die ihren Sport auf allerhöchstem Niveau betreiben. Und das Umdenken, was wir uns wünschen würden, ist oft im Sprachgebrauch, wird gesagt, beispielsweise jemand ist an seinen Rollstuhl gefesselt, man leidet an der Behinderung oder man treibt trotz der Behinderung Sport. Und da sagen wir eben, nein, sie treiben mit ihrer Behinderung Sport und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Jetzt arbeitest du jeden Tag mit diesen sportlichen Erfolgsgeschichten, wie wir sie gerade auch von Jochen und Nora gehört haben. Aber wir sprechen ja hier mit Spitzensportlern, die für ihren Sport auch besonderes Talent mitbringen. Jetzt ist Sport natürlich nicht nur was für Athleten, sondern eigentlich etwas für jeden. Wie würdest du denn die Lage des Behindertensports in Deutschland insgesamt beschreiben und wo setzt ihr als DBS in den kommenden Jahren den Fokus?
Es gibt bereits eine Vielzahl an Angeboten hier in Deutschland, unter anderem in den rund 6.000 Vereinen, die in unseren Strukturen verankert sind. Und unsere Aufgabe ist es vor allem, diese Angebote sichtbar oder sogar noch sichtbarer zu machen. Es gibt zum Beispiel seit einigen Jahren eine neue Plattform, die nennt sich parasport.de. Dort gibt es einen Sportartenfinder oder auch einen Vereinsfinder. Da findet man also viele Infos und viele Kontakte, wie man an den Parasport kommen kann. Deswegen ist es auch unser Ziel für die Zukunft, noch mehr Menschen diese Möglichkeit zu geben, dass sie am Sport teilhaben können. Und da gibt es verschiedene Schrauben, an denen wir gerne noch drehen möchten. Zum Beispiel sind die Sportstätten ein sehr wichtiger Punkt, dass die barriereärmer werden, aber auch der Weg zu den Sportstätten muss barriereärmer werden. Heißt, der öffentliche Nahverkehr muss barriereärmer werden. Dann ein weiterer Punkt ist die Hilfsmittelversorgung, denn es geht oft um Sportrollstühle oder Sportprothesen, die sehr, sehr teuer sein können. Aber auch Guides werden benötigt, die bei sehbehinderten Sportlerinnen und Sportlern immens wichtig sind, damit sie ihre Sportart ausführen können. Wir wünschen uns zusätzlich, dass noch mehr Vereine ihre Türen öffnen für Menschen mit Behinderung. Es gibt nämlich insgesamt rund 90.000 Vereine in Deutschland und davon sind nur 6.000 in unseren Strukturen. Also da gibt es noch ein großes Loch zu schließen. Aber wir wollen auch den Reha-Sport nicht vergessen, denn der spielt auch eine enorm wichtige Rolle bei uns beim DBS. Denn da denken wir oft nur an die orthopädischen Krankheiten, für die der eine Rolle spielen kann. Aber zum Beispiel auch bei Krebserkrankungen oder psychologischen Erkrankungen kann der sehr hilfreich sein. Also wir wünschen uns allgemein mehr Mut und mehr Offenheit in der Zukunft, damit wir gemeinsam alle Barrieren abbauen können, sowohl auf den Straßen, an den Sportstätten, aber auch in den Köpfen der Menschen.
Lass uns noch mal kurz zu den Spitzensportlern zurückkehren. Durch die Recherche habe ich erfahren, dass sich viele Athleten bessere Zukunftsperspektiven wünschen, also für die Zeit nach dem Leistungssport. Wo hakt es denn da aktuell und was würdest du dir wünschen?
Das lässt sich ziemlich gut mit Sportarten im olympischen Bereich vergleichen, mit Randsportarten, die einfach noch nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Denn oft sind sogar die Parasportlerinnen und Sportler noch schlechter dargestellt, denn sie sorgen mit ihrer sportlichen Karriere einfach nicht aus. Sie müssen schon während ihrer sportlichen Karriere an die Zukunft denken und arbeiten oft schon neben dem Leistungssport im Beruf oder versuchen zumindest Teilzeit zu arbeiten, wobei sie aber auch oft auf einen Großteil ihres Gehalts verzichten. Glücklicherweise gibt es bereits einige Unternehmen, die dem Parasport sehr wohlgesonnen sind oder auch dem Sport allgemein und die Sportlerinnen und Sportler da unterstützen, sei es durch großzügige Freistellungen oder ähnliches. Und wir würden uns für die Zukunft wünschen, dass es aber einfach noch mehr Unternehmen werden, die dieses gewisse Maß an Flexibilität ermöglichen oder auch zum Beispiel duale Karrieren ermöglichen. Da wünschen wir uns einfach mehr Unterstützung noch.
Die Frage auch nochmal an dich, Jochen. Du arbeitest mittlerweile als Trainer. Wenn du durch Fingerschnipsen etwas für die Zukunft deiner Sportler verändern könntest, was wäre das?
Ja, ich kann mich da anschließen an den Worten von Marie auf alle Fälle. Also ich würde mir definitiv wünschen, dass es nicht nur Perspektiven gibt für die Sportlerinnen und Sportler, sondern dass den jungen Sportlerinnen und Sportlern ermöglicht wird, sich keine Gedanken über das zu machen, was kommt, beziehungsweise was danach oder bei einem Leistungstief oder auch bei einer Verletzung passieren kann, sondern man muss Fördermodelle schaffen, die ähnlich anderer Länder sind, mit festen monatlichen Beträgen über einen gewissen Zeitraum. Das wäre ein Weg, um zumindest mal den Athleten halt auch eine Existenz definitiv zu sichern. Des Weiteren sehe ich auch noch so Bedarf, um das Behinderungsbild, um intensiver auf das Behinderungsbild einzugehen und zu schauen, wie man mit dem Handicap das Bestmögliche tatsächlich herausholen kann. Um nur ein Beispiel zu nennen, fällt mir dabei immer die Sitzposition der Rollstuhlfahrer im Tischtennis ein, die halt sehr unterschiedlich ist. Man muss da gewisse Regeln zwar auch einhalten, aber wenn so junge Spielerinnen und Spieler zu mir kommen, sitzen die meistens für den Sport total falsch in ihrem Rollstuhl halt. Und da gibt es natürlich auch Analysen, was man machen kann, was natürlich genauso im olympischen Sport halt, ich sag mal, gemacht wird. Ich glaube, da könnte man noch viel mehr rausholen. Genauso wie das natürlich auch bei Läufern oder bei Leichtathletik ist, die natürlich auch da selbst oft ja an ihren eigenen Prothesen, an den Federn oder was auch immer rumschrauben. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben und ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen besser werden, können wir auch noch mit dem Handicap noch besser umgehen.
Eingangs hatte ich schon gesagt, dass Inklusion ein Thema für die breite Gesellschaft, aber natürlich auch insbesondere für die Arbeitswelt ist. Wenn man jetzt aber als Laie versucht, Inklusion zu beschreiben, dann ist ein Begriff wie Barrierefreiheit vielleicht der häufigste, der einem direkt einfällt. Inklusion hat aber auch viel mit Kultur, Zusammensein und Werten zu tun. Warum sollten Menschen ohne Behinderung denn ein besonderes Interesse an Inklusion haben? Oder kurz gesagt, Luisa, was bedeutet Inklusion im Beruf und warum ist es besonders wichtig?
Genau, ich glaube, wir können uns im Berufsalltag auch ein bisschen was vom Sport abschauen. Nora hat es ja vorhin einmal schon gesagt, dass man zum Beispiel Rollstuhlbasketball sowohl als gehende Person als auch eben Person im Rollstuhl zusammenspielen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen. Hier wollen wir auch, dass alle Mitarbeitenden, egal ob mit oder ohne Behinderung, Teil des großen Ganzen sind und dass jeder hier Gleichberechtigung erfährt. Wenn im Beruf tatsächlich Inklusion gelebt wird, dann sollte die Behinderung einfach keine Rolle spielen oder nicht im Vordergrund stehen und jeder einfach seine Stärken, seine Fähigkeiten einbringen können oder seine Leidenschaft ausleben können, weil dann glaube ich einfach, dass jeder super voneinander lernen kann. Jeder kann seine Erfahrungen mit einbringen, man kann einen Perspektivwechsel gehen und das ist für ein Unternehmen natürlich ja, total förderlich. Das trägt damit zum Unternehmenserfolg bei und ich glaube, das wünscht sich natürlich jeder und insofern sollten natürlich Menschen ohne Behinderung auch darauf achten, was kann ich selber dafür tun, dass Menschen mit einer Behinderung hier bestmöglich im Unternehmen ja ankommen.
Wir haben jetzt also schon sehr viele gute Gründe gehört, warum Inklusion wichtig ist. Besonders im Arbeitsalltag muss man das dann aber auch umsetzen und durchsetzen. Luisa, welche Fragen stellt Inklusion Arbeitgebern und wie geht die KfW damit um?
Was wir immer häufig merken, ist einfach, dass bei dem Thema Inklusion oder bei dem Thema Behinderung sehr viel Unwissenheit vorherrscht oder dass viele Personen überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema haben und dadurch ja auch Berührungsängste aufkommen. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man sensibilisiert, dass man Erfahrung schafft oder den Austausch schafft und dadurch ein Arbeitsumfeld ermöglicht, in dem man offen miteinander kommunizieren kann und in dem es jetzt keinen Nachteil für Personen darstellt, wenn sie sagen, hey, ich habe eine Behinderung, vielleicht habe ich auch oder diese oder jene jenes Bedürfnis, das man vielleicht berücksichtigen muss. Insofern ist es für ein Unternehmen einfach wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen es gelebt werden kann. Und das ist zum Beispiel, du hast es vorhin kurz gesagt, auch Barrierefreiheit. Man muss das einfach ermöglichen. Bei einigen Behinderungen bringt es natürlich auch mit, dass Dinge benötigt werden, andere wiederum nicht. Das ist natürlich ganz individuell und das ist für jedes Unternehmen wichtig, da einfach entsprechend Rücksicht drauf zu nehmen.
Die KfW arbeitet jetzt auch schon seit längerer Zeit mit dem DBS zusammen. Wie kam es denn überhaupt ursprünglich zu dieser Kooperation? Warum ausgerechnet der DBS?
Wir haben natürlich geschaut generell, mit wem wird es denn Sinn machen? Mit wem wollen wir uns gerne austauschen? Wie kann man das Thema Inklusion gegenseitig am besten fördern? Und da ist der Deutsche Behindertensportverband natürlich sehr breit aufgestellt, sehr groß mit vielen Mitgliedsunternehmen und dadurch war es einfach für uns klar, wir haben hier einen starken Partner an der Seite, mit dem wir einmal eben auch den Sport hier beleuchten können, aber auch zeigen können, hey, wir als KfW sind auch ein inklusiver Arbeitgeber und wir können eigentlich gegenseitig voneinander profitieren und zum Beispiel uns auch als Arbeitgeber, ja, als attraktiven Arbeitgeber vielleicht auch für Personen eben, die im Parasport aktiv sind, darstellen.
Nora, du arbeitest seit fast 10 Jahren bei der KfW. Wie bist du damals auf die Bank gestoßen und wie konnte dich die KfW überzeugen zu bleiben?
Einmal kenne ich die KfW mein ganzes Leben lang, weil ich um die Ecke groß geworden bin und daher war sie immer präsent und bekannt. Aber tatsächlich habe ich erst im Sport auf Mitarbeiter getroffen, die mir immer schon, also schon 20 Jahre her, auch berichtet haben, dass die KfW rollstuhlgerecht ist, man sich keine Gedanken machen muss, ob Toiletten vorhanden sind und ähnliches oder sowas Banales wie höhenverstellbare Tische. Und deswegen war es einfach schon für mich interessant. Und mit meinem zweiten Beruf, den ich gelernt habe, Personalkauffrau, war tatsächlich die Möglichkeit da, sich hier zu bewerben und auf eine freie Stelle. Das hat halt einfach gepasst und für mich ist es ein Gesamtpaket. Also da gehört einmal dazu, dass es wirklich so ist, dass meine Behinderung einfach keine Rolle spielt. Muss auch nach wie vor sagen, im ganzen Bewerbungsprozess war das nicht einmal, gab es eine Frage, klar, nach den Hilfsmitteln, aber ansonsten irgendwie auf Besonderheiten. Mein Wunsch war auch, Teilzeit zu arbeiten, aber das hatte vielleicht auch gar wurde nicht hinterfragt. Und das, ja, die Nähe halt, ich wohne weiterhin hier in der Nähe und das hat halt alles gepasst für mich. Und das und noch mein Beruf, den ich auch super gerne mache. So hat mich die KfW auch gehalten oder ich bin weiter gerne, sehr gerne hier Mitarbeiter und kann es auch nur empfehlen. Ein wichtiger Punkt ist definitiv halt die flexiblen Arbeitszeiten, die auch in den letzten Jahren sehr ausgebaut worden sind. Und das ist gerade für Menschen mit Behinderung, braucht man manchmal Zeiten, wo man vielleicht mal ein bisschen weniger arbeitet oder sich auch mal eine Auszeit nehmen muss, einfach um auch langzeitig leistungsfähig zu bleiben. Und da ist die KfW auf jeden Fall ein super Partner und kommt dem auch immer sehr entgegen.
Nora, deine Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht ein tolles Beispiel dafür, wie Inklusion zu gelebter Normalität werden kann. Luisa die KfW hat ein besonderes Interesse daran, mehr von diesen Erfolgsgeschichten zu schreiben. Welche konzernweiten Ziele verfolgt die KfW im Kontext von Inklusion und was tut die KfW, um ihre Ziele zu erreichen?
Also wir versuchen in der KfW zum einen natürlich als Positivbeispiel voranzugehen, indem wir nach intern Inklusion leben und ein inklusives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden mit Behinderung schaffen, möchten aber natürlich auch nach extern zeigen, dass Inklusion gelebt werden kann und dass es bei uns einfach funktioniert. Und das schaffen wir einmal, indem wir intern beispielsweise Dinge anbieten wie Sensibilisierungsworkshops für Führungskräfte und Mitarbeitende. Wir versuchen aber auch, Inklusion messbar zu machen und da kommen eben Quoten ins Spiel. Wir versuchen, die transparent im Haus einfach auch zu zeigen, damit jeder und jeder auch weiß, okay, wo können wir vielleicht noch besser werden, wo können wir uns da mehr anstrengen und möchten auch ein möglichst barrierefreies Arbeitsumfeld schaffen. Und da sind wir wirklich mittlerweile sehr gut darin, individuelle Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, zu schauen, wo hat jeder vielleicht seinen eigenen Bedarfe, gibt es technische Dinge, die die Arbeitsfähigkeit eben möglich machen oder verbessern. Und ja, wie auch eben schon gesagt, ist auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem DBS einfach ein wichtiger Baustein, um Inklusion zu stärken.
Wie auch schon erwähnt, ist Inklusion nichts, worüber man nur sprechen sollte. Inklusion muss gesellschaftlicher Alltag sein. Das bedeutet auch im Arbeitskontext, dass Menschen ohne Behinderung ihren Teil auch beitragen sollten. Nora, deiner Meinung nach, was können Kolleginnen und Kollegen ohne Behinderung tun, um eben ein inklusiveres Arbeitsumfeld zu fördern?
Ja, generell ist es natürlich so, dass ich mir immer wünsche, dass nicht nur mit Behinderung alles betrifft, alle Randgruppen, dass man sagt, man sieht den Menschen und nicht das, die Behinderung, dass man einfach den Menschen in den Fokus setzt. Ich glaube, das ist einfach so das Wichtigste. Als Beispiel vielleicht, man darf einfach nicht davon ausgehen, dass ich irgendwas nicht kann, sondern ich werde schon sagen, wenn ich etwas nicht kann. Also so ein typisches Beispiel, ich bin in der Kantine und jemand möchte mir helfen, irgendwie Getränke zu holen, aber das kann ich selbst machen. Aber wenn ich etwas nicht kann, werde ich das auch sagen. Also ich finde, jeder Mensch braucht Hilfe und von daher, warum soll ich das dann nicht danach fragen? Das ist so ein bisschen so dieses, was in den Köpfen halt auch passiert. An meiner einen oder anderen Stelle ist es auch manchmal so, dass ich mir ein bisschen wünsche, dass man, es gibt so viele Informationen mittlerweile im Internet oder sowas, wenn man Veranstaltungen plant oder ähnliches. Man kann eigentlich Informationen rausfinden, ob etwas barrierearm ist, weil barrierefrei wird es nicht geben, barrierearm ist. Und das betrifft ja nicht nur ich als Rollstuhlfahrer, sondern auch jemand, der nicht sehen kann oder ähnliches. Man kann sich vorher informieren und oft ist es dann halt schon so, dann hat man etwas gebucht und dann muss man es irgendwie passend machen. Da so ein bisschen, da würde ich mir halt wünschen, dass man so ein bisschen den Perspektivwechsel, die Luisa angesprochen hat, wirklich auch mehr lebt. Und ich glaube auch, dass dieses, also wir hatten ja letztens den Inklusionstag und ich war das erste Mal dabei und ich glaube, das macht auch ein bisschen was tatsächlich. Aber am meisten macht man es selbst, weil man halt seine Leistung und nicht auch selbst nicht die Behinderung in den Fokus stellt.
Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir, Jochen, wissen, was du Menschen mit und ohne Behinderung in Bezug auf Inklusion mit auf den Weg geben möchtest.
Für mich ist es wichtig, dass man generell offen aufeinander zugeht. Sollte es Einschränkungen geben, wie Noah das auch schon gerade gesagt hat, müssen beide Seiten offen darüber sprechen. Ich glaube, so ein offenes Visier, wie man das so schön sagt, ist da ganz entscheidend. Wir sind alles Menschen, ob nun mit oder ohne Handicap. Und ich sehe es sowieso so, dass wir alle in irgendeiner Form ein Handicap haben. Das muss nicht zwingend körperlich sein, auch eine Brille oder gegebenenfalls vielleicht auch zu wenig Geld, um sein Leben zu gestalten, stellen für mich schon bereits ein Handicap dar. Und das sollte allen bewusst sein.
Nora, was würdest du gerne noch zum Abschluss mit unseren Hörern teilen?
Wie schon erwähnt, würde ich einfach gerne sagen, Inklusion findet als allererstes in den Köpfen statt. Alle Maßnahmen nützen nichts, wenn wir weiterhin Berührungsängste haben, Vorurteile, sondern einfach offen sind. Das finde ich mit das Wichtigste. Und auch ein Appell an die Menschen mit Behinderung, weil wir müssen auch sichtbar sein, wir müssen auch dafür kämpfen. Und sonst wird sich auch nichts ändern.
Ich möchte euch allen für dieses tolle Gespräch danken und an alle, die richtig zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.